Vater, ich danke dir herzlich für Dave, dass er sich so eingesetzt hat für dich, aber dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir daraus lernen dürfen und uns einfach an dir ernähren dürfen. Und wie dieses stille Kind, das ganz frisch gestillt war, einfach zur Ruhe kommt, hilf unser Herz, dass es begreift, dass es wach ist und aufnimmt, was du ihm jetzt sagen willst. Segne Dave, gib ihm die richtigen Worte, dass sie uns im Herzen berühren können. Amen.
Amen. Guten Morgen. Bisschen blatt heute Morgen. Um 3:30 hat mein Handy geklingelt. Störung bei der DMG an der Heizung. Durfte ich mal so eine Viertelstunde telefonieren, konnte es zum Glück telefonisch regeln. Und dann stand ich heute Morgen unter der Dusche und das Wasser wurde immer kälter. Und nach mir hat Helen geduscht und da war es noch kälter. Auch bei uns ist die Heizung ausgefallen. Ich konnte es jetzt bisher nicht regeln, also mal schauen, ob wir das nachher noch hinkriegen. Daher bin ich ein bisschen mit Heizung im Kopf, sagen wir mal so. Aber das ist nicht das Thema heute Morgen. Wir machen weiter im 1. Timotheus. Ich denke, ihr habt mittlerweile eine Bibel, wer eine möchte, braucht. Ansonsten könnt ihr am Handy mitlesen oder hier vorne 1. Timotheus 6. Und wir schauen uns heute nur zwei Verse an, Verse 1 und 2. 1. Timotheus 6, Verse 1 und 2. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Vater, wir danken dir für dein Wort, was die Wahrheit ist und was lebendig ist. Und bitte schließ es uns heute Morgen auf, sprich zu uns, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Amen. Es geht in den zwei Versen um das Verhältnis von Knecht zu Herr oder von Sklave zu Herr. Und ich möchte zwei Punkte machen heute Morgen, nicht drei, wie klassisch, sondern zwei. Einmal kann man das natürlich übertragen auf unsere postindustrialisierte Zeit, wo es Arbeitnehmer und Arbeitgeber gibt. Also den Text übertragen auf Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt geht aber dann eher Richtung dem ursprünglichen Thema von Sklave und Herr. Was ist dann mit Sklaverei? Als zweiter Punkt. Zuerst die Übertragung auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Was bedeutet der Text vor allem für Arbeitnehmer? In der Regel haben die allermeisten irgendeinen Herren vor sich, die berufstätig sind. Wir haben auch einzelne Chefs unter uns, aber die meisten sind in irgendeiner Form in einer Hierarchie drin. Das heißt, man hat einen Herren vor sich. Und da sagt der Vers 1, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Aller Ehre wert halten. Was bedeutet das? Negativ formuliert kann man sagen, nicht schlecht über den Chef sprechen, nicht ins Lästern einsteigen, wenn andere schlecht sprechen, nicht vornerum nett und hintenrum ganz anders oder auch so falsche Gedankenmuster wie ich hänge mich voll rein, ich gebe alles und der heimst den Ruhm dafür ein, für die gute Arbeit oder ich könnte es viel besser als mein Chef, die Position, die er hat, könnte ich viel besser ausfüllen. Das ist nicht aller Ehre wert halten. Aller Ehre wert halten ist andersrum. Nicht nur das Nicht-Tun, sondern genau das Gegenteil tun. Positiv sprechen, in die Bresche springen, wenn es gebraucht wird, damit er Ehre bekommen kann, aller Ehre wert halten. Ich denke, ihr könnt euch selber überlegen, was es für euch bedeutet, aller Ehre wert zu halten. Und es gibt eine Begründung, warum wir das tun sollen, warum sollen wir ihn aller Ehre wert halten. Und die Begründung ist interessant, steht auch in Vers 1, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Das ist die Begründung. Es geht um die Ehre Gottes und es geht um die Lehre. Es macht Gott keine Ehre, wenn seine Leute faul sind, wenn sie frech sind, wenn sie untreu sind, wenn sie scheinheilig sind. Macht es Gott keine Ehre. Ich habe vorhin vergessen, die Bibelstellen hinten an der Technik durchzugeben. Jetzt käme Philipper 4, 8 und 9. Das macht Gott keine Ehre, wenn wir faul, frech, untreu sind. In Philipper 4, 8 und 9 steht das Gegenteil. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder das erstrebt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Frieden, der Gott des Friedens, wird mit euch sein. Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Unser Handeln fällt auf Gott zurück. Unser Verhalten fällt auf Gott zurück. Die Menschen in unserem Umfeld, die Gott nicht kennen, kennen uns. Die sehen uns und die schauen uns genau an. Und der Text heute ist, denke ich, eine Ermahnung in Bezug auf unsere Vorgesetzten, kein schlechtes Bild auf Gott zu werfen. Die Leute betrachten, wie ich mit meinem Vorgesetzten umgehe. Ein paar Fragen zum Reflektieren. Wie denke ich über meinen Vorgesetzten? Wie gehe ich mit ihm um? Und wie rede ich mit anderen über ihn? Könnt ihr kurz drüber nachdenken? Ich denke, jeder weiß, wer sein Vorgesetzter ist. Wie denke ich über ihn? Wie gehe ich mit ihm um? Und wie rede ich mit anderen über ihn? Und dann macht Paulus noch so eine Spezifikation zu diesem Vers 1. Und da steht im zweiten Vers: Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Also die Herren aller Ehre wert halten, das gilt immer. Und dann gibt es noch einen Sonderfall, wenn die Herren gläubig sind. Und dann steht da nicht, wenn die Herren gläubig sind, dann haltet sie umso mehr aller Ehren wert, sondern da steht dann, man soll sie nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind. Habe ich erst ein bisschen gestutzt. Was bedeutet das? Kann es sein, dass man einen Chef weniger Respekt gegenüber zeigt, weil er Christ ist? Wer von euch hat einen gläubigen Chef? Ein paar Hände gehen hoch. Also ich habe in meinem Leben schon beides gehabt. Gläubige und ungläubige Chefs. Achim war auch mal eine Zeit lang mein Chef. Und ich habe für mich beim darüber nachdenken festgestellt, ich denke, es stimmt. Es ist bei gläubigen Chefs schwieriger, sie aller Ehre wert zu halten. Wenn mein Chef früher, also im nicht-christlichen Unternehmen, mir eine Aufgabe gegeben hat, die ich nicht machen wollte oder die ich blöd fand oder die ich nicht verstanden habe oder unnötig fand, was habe ich gesagt, nachdem er gesagt hat, du kannst das bitte machen, habe ich gesagt, okay, mache ich. Auch wenn ich es vielleicht blöd finde, du bezahlst mein Geld, mein Gehalt, ich mach's. Mit meinem jetzigen Chef im christlichen Unternehmen bei der DMG bin ich viel schneller dabei zu widersprechen, zu sagen, nee, lass uns das so und so machen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, es wäre doch so und so, können wir es doch auch machen. Und da hat mich der Text angesprochen, da wieder drauf zu achten, was der Vers 2 sagt. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihm umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Nur weil wir Brüder sind und damit auf einer Ebene stehen, ist es trotzdem eine Chef-angestellte Beziehung, eine Herr-Knecht-Beziehung. Dass wir auf einer Ebene stehen, steht zum Beispiel in Galater 3, 26 bis 28. Galater 3, 26 bis 28. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ihr seid alle in Christus Jesus hineingetauft und da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Ihr seid alle einer in Christus Jesus, alle auf einer Ebene. Vom Wert her gleich. Das hatten wir auch beim Thema Mann und Frau, man hat es schon angeschaut im Timotheusbrief, der Wert ist gleich, aber die Aufgaben und die Verantwortung ist unterschiedlich. Da gibt es Ordnung und Haltung, wie ich zu dieser Ordnung stehe. Beim Thema Mann-Frau haben wir uns intensiv damit beschäftigt und ich denke, das kann man übertragen auch auf das Thema gläubige Chefs. Der Wert ist gleich, aber nicht die Aufgabe und die Verantwortung. Auch hier gibt es eine Ordnung und eine Haltung, wie ich zu dieser Ordnung stehe. Und Paulus sagt, und meine Erfahrung bestätigt es, dass er recht hat, bei einem gläubigen Chef muss man umso mehr darauf achten, ihn aller Ehre wert zu halten. Das heißt jetzt sicher nicht blinder Gehorsam, immer Ja und Amen zu allem, was er sagt, aber in vielen Fällen kann man, denke ich, einfach mal das machen, was er gesagt hat. Und nicht wegen jeder Kleinigkeit ins Diskutieren kommen und ich muss abgeholt werden, ich muss mitgenommen werden, sondern tun, was der Vorgesetzte sagt, ist was, wozu uns der Text ermahnt, weil das Gegenteil lähmt auch eine Organisation, wenn immer widersprochen wird, wenn immer ausdiskutiert werden muss. Das funktioniert nicht. Also das die Übertragung des Textes auf Angestellte, was es für uns bedeutet. Und der letzte Teil vom Vers 2 ist so ein klassischer Timotheus-Briefsatz. Der letzte Teil von Vers 2 ist, dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Das steht mehrmals in ähnlicher Weise im Timotheus-Brief. Ich lese die anderen Verse kurz vor. In 1. Timotheus 1, Vers 3 steht, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten, ermahnt der Paulus den Timotheus. Oder in 1. Timotheus 4, Vers 11, dies sollst du gebieten und lehren. Und in 1. Timotheus 4, 13, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Und hier heute in unserem Text, der Vers 2, das Ende, dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Also ganz klassisches Thema von dem Timotheusbrief. Paulus sagt ihm was und dann sagt er, dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Das ist deine Aufgabe. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist mit Sklaverei? Im ersten Teil habe ich eine Übertragung gemacht. Es geht im Text um Herren und Sklaven, um das Verhältnis, das es damals gab. Ich lese nochmal den Text. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Es geht im Text um Herren und Knechte, es geht um Herren und Sklaven und man kann sagen, Paulus stützt die Sklaverei. Er schafft sie nicht ab. Er schafft sie auch nicht innerhalb der Gemeinde ab. Eine andere wichtige Stelle zur Sklaverei von Paulus steht im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 7, 20 bis 24. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. So zweimal die Aufforderung, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Der eine wird als Freier geboren und seine Kinder und Kindeskinder sind alle frei, wenn sie nicht irgendwas Dummes machen und in Sklaverei geraten. Und der andere wird als Sklave geboren, bleibt sein ganzes Leben lang Sklave, wenn sich nicht die Möglichkeit ergibt. Seine Kinder sind Sklaven, die Kinder der Kinder wieder Sklaven. Himmelschreiende Ungerechtigkeit. Wir waren im Sommer in Urlaub in den USA, in Virginia. Und das ist Thema Sklaverei natürlich noch viel präsenter wie bei uns. So geschichtlich natürlich. 1861 bis 1865 war großer Bürgerkrieg in den USA, Nordstaaten gegen Südstaaten. Der Abraham Lincoln wurde zum Präsident gewählt und der war ein Sklavereigegner. Und der hat dann die Nordstaaten gegen die Südstaaten geführt. Die Südstaaten wollten die Sklaverei behalten. Das war natürlich ihr wirtschaftlicher Hebel. Ohne Sklaverei hat die ganzen Plantagen hat nicht funktioniert. Der schlimmste Krieg, in den die USA verwickelt war, mit 1 Million Toten. Der Krieg mit den meisten Toten in den USA. Nordstaaten gegen Südstaaten. Und ich fand es interessant, wie das in den Museen damit umgegangen wurde teilweise. Vor allem, wenn es um Helden der USA-Geschichte von vor dieser Zeit ging. Zum Beispiel George Washington oder Thomas Jefferson. Die waren Präsidenten, Helden vom Unabhängigkeitskrieg, der davor war, aber die hatten Sklaven in ihren Anwesen. Die haben ja, das gelebt, die haben da nichts dagegen unternommen und aus meiner Sicht wurde in den Museen immer versucht, wenn die irgendwas in die Richtung gesagt oder getan haben, dann wurde es mega betont, der hat irgendwann mal irgendjemand freigelassen oder sowas oder hat was veröffentlicht, was man in die Richtung deuten könnte, dass sie eigentlich gegen Sklaverei waren. Aber im Prinzip, das, was sie gelebt haben, war, Sklaverei ist in Ordnung. Und die Museen haben versucht, die so ein bisschen die Westen reinzuwaschen, aus meiner Wahrnehmung. Und ich glaube, das Gleiche kann uns bei Paulus passieren. Man versucht so ein bisschen, eigentlich wollte er es ja auch nicht, er wollte ja auch die Sklaverei abschaffen, aber wenn wir die Texte anschauen, eigentlich nicht. Jeder bleibe in seinem Stand, sagt Paulus. Auch im Alten Testament gibt es Sklaven. Das Gesetz von Mose beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Es werden Regeln aufgestellt, um dieses besondere Verhältnis von Herr zu Sklave zu regeln und vor allem auch, um weibliche Sklaven zu schützen und zu versorgen. Aber die Sklaverei wird explizit nicht abgelehnt. Natürlich ist richtig, bei der Abschaffung der Sklaverei, beim weltweiten Verbot, haben biblische und christliche Werte und Überzeugungen eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe KI gefragt, welches die wichtigsten Personen für die Abschaffung der Sklaverei waren. Und die Top 4 war William Wilberforce aus Großbritannien. Der hat 1759 bis 1833 gelebt und er war evangelikaler Christ. In den USA Frederick Douglass, 1818 bis 1895, hat sich auf christliche Werte berufen. Harriet Tubman, 1822 bis 1930, auch aus USA, war tief religiös und hat Missionen als ihren göttlichen Auftrag gesehen. Und ein weiteres Land, was wichtig ist, ist Frankreich. Da bin ich ein bisschen schwierig in der Aussprache. Julien de Felis, 1803 bis 1871, war protestantischer Theologe. Das sind die Top-Personen, die die KI ausgespuckt hat, der Abolitionisten, so heißen die Gegner der Sklaverei. Alles vier Christen. Das ist kein Zufall, weil die Werte, die christlichen Werte waren entscheidend. Die Werte der Mensch als Ebenbild Gottes, Nächstenliebe, Gleichheit in Christus. Die Galater 3 Stelle haben wir vorhin gelesen, da ist nicht Knecht noch Freier. Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung, das waren die christlichen Werte, die zum Verbot der Sklaverei geführt haben. Also die christlichen Werte haben zum Ende der Sklaverei geführt, aber ich denke, so ehrlich muss man sein, Paulus war es nicht. Seine Texte akzeptieren oder tolerieren die Sklaverei. Und das ist Gottes Wort, was wir hier vor uns haben. 1. Timotheus 6 ist Gottes Wort. Und ich denke, aus dieser Tatsache können und sollen wir auch was lernen. Paulus sagt jetzt auf der anderen Seite auch nicht, Sklaverei ist prima, nehmt euch so viele Sklaven, wie ihr wollt. Das ist die Lösung für alle Probleme auf der Welt. Das sagt er natürlich auch nicht, also auch nicht in die andere Richtung. Aber offensichtlich sind ihm andere Themen wichtiger als die Abschaffung der Sklaverei. Es geht um was anderes, als um diese Äußerlichkeit, wenn man es mal so sagen will. Unser Text sagt, die Ehre Gottes ist wichtiger. Nochmal den Vers 1. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Also die Ehre Gottes ist wichtiger und die Lehre ist wichtiger. Das Wort vom Kreuz ist wichtiger. Das Wort vom Kreuz ist wichtiger als die Freiheit von Sklaven. Befreiung von Sklaverei der Sünde ist wichtiger als Befreiung von der leiblichen Sklaverei. Ich denke, das darf uns ins Nachdenken bringen, ob wir uns nicht zu sehr auf Nebenkriegsschauplätzen manchmal beschäftigen, ob wir uns da ablenken lassen. Es gibt auch heute noch Sklaverei. Viele Produkte, die man kaufen kann, werden unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Das Internet ist voll davon, wenn man sich da informieren möchte. Werden unter menschenunwürdigen Bedingungen oder Kinderarbeit hergestellt. Prostitution wird gern in Deutschland als freiwillig und als normaler Beruf dargestellt. In großen Teilen ist es Sklaverei. Es gibt so einen Global Slavery Index, der sagt, dass weltweit 50 Millionen Menschen in sklavenähnlichen Verhältnissen leben. Das sind mehr als jemals zuvor, von der Anzahl her. 28 Millionen in Zwangsarbeit und 22 Millionen in Zwangsheirat. 50 Millionen insgesamt. Das ist das Thema Sklaverei, ist heute noch so präsent wie damals. Und ich denke, man kann in diese Kategorie noch andere Themen nennen, in denen man sich verrennen kann. Umweltschutz, Tierschutz, generell Philanthropie, also das Engagement für Gemeinwohl, Gesundheitswesen, Bildung, Sozialdiakonie. Alles wichtige Themen, und es ist gut, wenn da Missstände verändert werden, aber es ist nicht der Kern unserer Botschaft. So gut wie diese Themen sind, steckt die Gefahr drin, den Kern zu verpassen. Und ich möchte schließen mit einem weiteren Vers von Paulus aus dem Korintherbrief. In 1. Korinther 2, 1 und 2. 1. Korinther 2, 1 und 2. Da sagt Paulus: So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Das ist der Kern. Und daran sollen wir uns immer wieder orientieren. Vielleicht speziell, wenn es jetzt ins neue Jahr geht, 2026. Was könnte ich mir vornehmen für 2026, damit der wahre Kern in meinem Leben wieder sichtbar wird? Nicht nur Nebenkriegsschauplätze, sondern der wahre Kern. Wieder eine kurze Zeit zum Nachdenken. Was könnte ich mir für das kommende Jahr vornehmen, um mich wieder an diesem Kern auszurichten, damit der wahre Kern in meinem Leben sichtbar wird? Ich habe zwei Punkte zu diesen zwei Versen. Der erste war die Übertragung auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Frage, wie gehe ich mit meinem Vorgesetzten um, mit der Spezialisierung, wie gehe ich mit meinem Vorgesetzten um, wenn er Christ ist. Und das zweite war die Frage nach der Sklaverei. Bekämpfung der leiblichen Sklaverei ist offensichtlich nicht der Kern des Evangeliums. Paulus waren andere Themen wichtiger. Im Text genannt ist die Ehre Gottes und die Lehre. Und daran dürfen wir uns orientieren und unser Engagement auf den Prüfstand stellen. Wo laufe ich Gefahr, am Kern vorbeizuleben? Amen.